Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash-TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die erste Folge von Make Love, Fake Love. Unter anderem sprechen wir über unseren ersten Eindruck von Antonia und den Kandidaten. Wir sprechen darüber, wie man alte Muster durchbrechen kann. Und Franzi als professionelle Körpersprachenexpertin wird uns einen Einblick darüber geben, wie wir alle Lügner enttarnen können.
Okay, let's go.
Franzi, wie geht's dir?
Oh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen gejetlaggt noch, aber es wird langsam.
Wir haben total lange nicht mehr aufgenommen, ne? Das war ein total komisches Gefühl, weil wir jetzt die letzten Monate eigentlich uns jede Woche mindestens einmal gesprochen haben. Und jetzt hatten wir eine ganz schön lange Pause, ne?
Ich habe das richtig vermisst.
Ich habe das auch richtig vermisst. Und es war ja jetzt tatsächlich, so im Februar hatte ich das Gefühl, ein bisschen ruhiger auch im Reality-TV-Kosmos. Und ich glaube, jetzt geht's gerade wieder so richtig rasant los. Wir haben nämlich gerade uns einen kleinen Agenda gemacht mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Terminen. Wann gehen die ganzen Sachen los? Was kommt alles? Und wir haben auf der Liste Temptation Island, das geht ja jetzt bald los. Wir haben auf der Liste The 50 und darüber müssen wir auch unbedingt reden. Wir müssen über Temptation Island reden. Wir wollen auch ja aber so gerne mit euch über Make Love, Fake Love sprechen. Und haben uns jetzt natürlich überlegt, wie können wir es am besten machen? Was wir uns überlegt haben, ist, wir schaffen es leider nicht, jede Woche über Make Love, Fake Love zu sprechen. Aber wir machen heute so eine erste Eindruckfolge. Dann so in der Hälfte nach ungefähr Folge 6 machen wir nochmal eine Folge und machen so einen kleinen Zwischenstand. Und dann ganz am Ende werden wir nochmal das ganze Format evaluieren. Das leider dann nicht jede Woche. Wir hätten es total gerne jede Woche gemacht, aber das schaffen wir leider nicht.
Ja, da müssen wir so ein bisschen gucken, was passt, ne?
Total, aber wir wollen das natürlich ändern. Wir wollen natürlich in der Zukunft über jedes Format sprechen. Wir wollen alle Daten analysieren. Wir wollen hier alles geben. Ihr könnt uns aber helfen, und zwar, indem ihr uns abonniert, indem ihr überall die Glocke aktiviert, indem ihr uns überall 5 Sterne gebt. Denn je mehr Leute, mindestens, denn je mehr Leute uns überall folgen, desto höher ist die Chance, dass wir hoffentlich bald Sponsoren kriegen und dass wir dann natürlich hier noch mehr Zeit reinstecken können. Und dann können wir über alles sprechen.
Genau. Ich will ja unbedingt zum Beispiel wissen, ob die Menge an Konflikten oder wie emotional die Konflikte sind, auch mit der Sendezeit korreliert und auch mit dem Follower-Innenwachstum. Das hattest du mir letztens gesagt, dass wir das oder die Idee in den Kopf gepflanzt, dass wir das ja auch analysieren könnten. Wir brauchen dafür aber wirklich Unterstützung.
Ja, wir brauchen einfach Unterstützung, denn das haben ja schon öfter Leute gefragt, ob wir das mit irgendwie so AI-Programmen machen mit der Sendezeit, aber das machen wir tatsächlich nicht so. Tatsächlich kodieren wir das halt alles per Hand, wie man das tatsächlich auch in der psychologischen Forschung machen würde, aber das ist echt aufwendig, es kostet richtig viel Zeit und deswegen können wir halt leider nur Sendezeit oder nicht Sendezeit kodieren. Und nicht, was ist es für eine Sendezeit, ne? Dabei wäre das halt so spannend, halt nicht nur aufzuschreiben, wer hat wie viel Sendezeit, sondern auch, wer hat wie viel Sendezeit durch Liebe, durch Konflikte, durch Freundschaft, durch Sex.
Und wozu führt das überhaupt? Wozu führt Sex? Haben Menschen, die mehr Sex im Reality-TV haben, dann mehr Sendezeit und mehr FollowerInnen? Wissen wir das?
Nein. Ich würde tatsächlich sagen, ja. Aber wir wissen ja auch, Anekdoten ersetzen keine Daten.
Nichts ersetzt Daten.
Auf gar keinen Fall.
Und ich finde, an der Stelle müssen wir auch mal ein großes Dankeschön an deinen Mann ausrichten, denn der macht da ja auch fleißig mit.
Ja, der ist unser unbezahlter Forschungsassistent.
Ja, ich bin immer so dankbar.
Der macht das ganz hervorragend. Aber es hat tatsächlich auch, hat uns jemand neulich vorgeschlagen, dass wir einfach ein paar unbezahlte PraktikantInnen anheuern können, die uns die Daten kodieren. Aber das machen wir auf gar keinen Fall. Das spricht gegen alles, woran ich glaube, dass wir Menschen Arbeit machen lassen, die nicht bezahlt werden. Außer uns selber natürlich. Aber das ist ja nochmal was anderes, ne? Also es wird auf keinen Fall hier unbezahlte PraktikantInnen geben. Das wird ja an der Uni dauernd gemacht, ne? Ich musste dauernd, wurde das dann irgendwie als Forschungspraktikum deklariert. Und da habe ich stundenlang in irgendwelchen Kellern gesessen, habe die Leute irgendwie durchgetestet und so. Dafür hat man einfach nichts gekriegt. Nicht keinen Cent.
300 Stunden habe ich unbezahlt gemacht, Dina, an der Uni. Und das, obwohl ich in der Schweiz studiert habe. Und da wird jedes Praktikum per Gesetz bezahlt. Aber natürlich in der Forschung gab es da wieder irgendeine Gesetzeslücke, dass sie uns nicht bezahlen mussten. Alles für die Forschung.
Okay, oh wow, das finde ich schon krass. Also ich stelle mir das eigentlich so vor, dass wir hoffentlich, wenn wir so ein paar Sponsoren kriegen, dass wir dann ein kleines Budget haben, dass wir vielleicht mit Psychologiestudentinnen oder auch andere Sozialwissenschaften, dass wir vielleicht mit denen zusammen was machen können, dass wir die offensichtlich natürlich bezahlen, aber dass die vielleicht mit uns zusammen so die Daten kodieren, dass wir dann mehr Daten haben, mehr Daten analysieren können. Das wäre auf jeden Fall so mein delusional Traum. Für 2024.
Das ist nicht so delusional. Ich glaube, das wird kommen.
Das wird auf jeden Fall kommen, wenn ihr uns alle abonniert, die 5 Sterne gebt.
Mindestens.
Mindestens. Und dann danken wir euch jetzt schon mal dafür. Aber, Franzi, wir haben gerade so viel darüber gesprochen, dass wir nicht so viel Zeit haben, dass es so viele Formate gibt. Und jetzt haben wir uns hier schon wieder in Smalltalk verwickelt.
Jetzt verquatschen wir uns.
Und in unseren delusional Träumen.
Wir verquatschen uns und träumen zu viel. Und jetzt geht's aber los. Bitte.
Franzi, wir sind hier bei Make Love, Fake Love. Und kennst du überhaupt das Konzept?
Ich kannte das nicht, bis ich mit einer Freundin im Urlaub war und die mir ganz aufgeregt davon erzählt hat und gesagt hat, Franzi, das müsst ihr ja unbedingt machen. Das ist so krass. Aber ja, eigentlich kannte ich es nicht.
Soll ich nochmal für dich und alle, die das vielleicht nicht kennen, wiederholen, worum es tatsächlich geht?
Ich bitte dich drum.
Und zwar, es gibt eine Singlefrau in dieser Staffel, Antonia, und der werden ungefähr, ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 12 Männern präsentiert. Und nicht alle sind davon aber Single. Manche tun so, als wären sie nur Single, sind aber eigentlich vergeben. Und am Ende kann man 50.000 Euro gewinnen und die verdient halt entweder oder gewinnt halt entweder die Antonia, wenn die am Ende mit einem Single daraus geht oder sich für einen Single entscheidet. Oder es verdient halt der vergebene Mann mit seiner Partnerin, den die Antonia am Ende auswählt und der es geschafft hat, sie zu täuschen.
Das ist so krass.
Das ist krass. Und man muss sagen, die letzte Staffel, Franzi, du hast du jetzt nicht geguckt, ne? Aber es war crazy. Es war wirklich krass. Also es war überraschend. Das war wirklich, also ich habe wirklich mitgefiebert. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Bin auch ganz aufgeregt, denn die Staffel hat uns auch den Max Bornmann geschenkt. Der sagt dir jetzt noch nichts, aber wenn wir anfangen, prominent getrennt zu gucken, da wird er uns wieder begegnen mit seiner Freundin oder beziehungsweise Ex-Freundin, mit der zusammen bei Make Love Fake Love war, die sich danach aber getrennt haben, weil der Max das ganz schön ernst genommen hat, mit der jedes letztes Jahr.
Und dann ist er zu weit gegangen?
Der ist viel zu weit gegangen, also das war ganz schön wild.
Ja, aber ich dachte, das ist Teil der Show. Nee, ich finde, dann ist das so. Dann musst du wissen, wenn du dich da anmeldest, da bin ich hart.
Ja, das stimmt. Einerseits, aber andererseits ist natürlich schon auch eine Frage, wie weit geht man, was macht man, dann spricht man sich wahrscheinlich so ein paar Sachen ab. Und ich fand es bei den beiden auch, also bei dem Max jetzt und seiner Freundin, oh Gott, ich habe vergessen, wie die heißt, dabei bin ich wirklich gut mit Namen. Luisa. Bei Max und Luisa war das tatsächlich so, dass die, ich glaube, die hatten beide einfach Bock auf Social Media, die hatten beide Bock, berühmt zu werden. Und zwar so ein bisschen wie so ein Bonnie und Clyde-Ding, hatte ich auch das Gefühl, ne? Die hatten so diesen Traum zusammen, die haben sich da angemeldet, die haben auch besprochen, okay, wir gehen halt schon so all in. Oder nicht all in, aber zumindest ein bisschen. Und dann ist der Max schon noch weiter gegangen, als sie, glaube ich, abgesprochen hatten. Das war schon krass.
Ja, okay, dann nehme ich meine Aussage am Anfang ein bisschen zurück. Klar, wenn man das vorher abgesprochen hat und gesagt hat, das sind die Grenzen unserer Beziehung, dann sollte man die schon auch einhalten.
Mhm. Aber Franzi, in dieser Staffel ist ja die Antonia da und mich interessiert total, was ist denn so dein erster Eindruck von der Antonia? Was denkst du über die? Was denkst du über die ganze Show? Was war so dein erstes Bauchgefühl?
Also mein erstes Bauchgefühl zur Show ist positiv. Ich finde das Design total schön. Ich finde die Antonia sehr sympathisch. Die hat ja schon bei vielen Formaten mitgemacht, erzählt sie am Anfang. Und auch schon bei Bauer sucht Frau zum Beispiel, da hat sie ja jemanden gefunden. Fand ich schon mal total spannend. Über den erzählt sie auch ein bisschen. Und genau, ich habe das Gefühl, die ist eine sehr, vielleicht eher überempathische Person, so vom allerersten Eindruck. Und ja, ich bin gespannt, was die uns so zeigt in dieser Staffel. Ich hoffe, dass sie die Lügner enttarnt. Bin mir da aber noch nicht so ganz sicher, ob sie das gut hinbekommt. Ja, ich glaube, oder mein allererster Eindruck von ihr ist, dass sie eben sehr überempathisch ist und sehr viel Verständnis für Menschen hat, die sich auch nicht immer unbedingt nur positiv ihr gegenüber verhalten. Und zwar, der Eindruck ist entstanden, als sie von ihrem Ex erzählt hat. Ich glaube, das ist der vom Bauer sucht Frau, nämlich der Patrick. Und da sagt sie, dass er ein Narzisst war und auch die Moderatorin sagt dann, dass es ziemlich offensichtlich war, das Verhalten. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen dann erkundigt und viele teilen ja auch diese Meinung. Teilst du die auch, dass der so offensichtlich zumindest unempathisch war?
Also unempathisch war der auf jeden Fall. Ob der Narzisst war, boah, ich finde es total schwierig, denn ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob der ein Narzisst ist. Und ich finde, man muss dazu auch immer noch mal wieder sagen, es wird ja oft jetzt heutzutage gesagt, oh, Person XY ist ein Narzisst. Vor allem auch im Trash-TV hört man das oft, ne? Aber Narzissmus, also ein Narzisst zu sein, das halt schon, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist ein Label, was man ja schon nicht leicht vergibt. Und es ist ganz bestimmt ja auch kein Label, was man jetzt aus der Ferne vorm Fernseher verteilen könnte, ne? Und vor allem wir zwei ja auch nicht, denn wir sind ja auch gar keine klinischen Psychologinnen, sondern halt forschende Psychologinnen. Und um so ein Label zu geben, um so eine Diagnose zu erstellen, da muss man, würde ich denken, natürlich als PsychologIn auch total viel Erfahrung haben. Das macht man auch ja nicht eben so leichtfertig. Man bespricht nicht kurz mit einer Person, setzt sich kurz hin und dann vergibt man so ein Label. Das ist ja eine ganz aufwendige Diagnostik auch. Man würde verschiedene Stufen durchlaufen, man würde ganz lange mit der Person sprechen. Vielleicht können wir die Dr. Riese auch nochmal dazu befragen. Die ist ja da echt eine Expertin. Aber ich würde sagen, aus der Ferne fände ich es total schwierig zu sagen, Person XY ist ein Narzisst oder eine Narzisstin. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, weil, wie gesagt, das ist eine Persönlichkeitsstörung.
Wir haben hier für euch einen kurzen Einspiel aus dem Off. Und zwar, weil Narzissmus und der Einzug von dem Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch, weil das so ein kritisches Thema für uns ist, haben wir die Folge Dr. Riese nochmal zum Probehören gegeben, wofür wir sie hochladen, um sicherzugehen, dass wirklich alles, was wir hier sagen, dass wir es richtig wiedergegeben haben zum Thema Narzissmus. Und sie hatte vor allem eine wichtige Anmerkung und es war uns ganz wichtig, das wiederzugeben. Und zwar sagen wir in der Folge, dass nur klinische PsychologInnen Narzissmus diagnostizieren dürfen. Aber das stimmt tatsächlich gar nicht. Denn eigentlich dürfen nur psychologische PsychotherapeutInnen etwas diagnostizieren. Ihr fragt euch vielleicht, wo ist jetzt genau der Unterschied? Und ist das nicht eigentlich völlige Haarspalterei, was wir hier machen? Nein, tatsächlich gar nicht. Denn es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen PsychologInnen, klinischen PsychologInnen und psychologischen PsychotherapeutInnen. PsychologIn ist in Deutschland, wer mindestens ein Masterstudium in der Psychologie gemacht hat, klinische Psychologin ist, wer einen Master in klinischer Psychologie gemacht hat. Und psychologische Psychotherapeutin ist, wer einen Master in Psychologie und zusätzlich eine Ausbildung als psychologische Psychotherapeutin gemacht hat. Und die Ausbildung, die ist kein Wochenendkurs, die geht in der Regel zwischen 3 und 5 Jahren. Die meisten Leute machen das Vollzeit. Und die beinhaltet praktische Teile in psychologischen Einrichtungen, Seminare, Selbsterfahrung, hunderte von Stunden von Therapieerfahrung. Und es ist wirklich ein krasser Zeitaufwand, aber am Ende der Ausbildung ist man dann tatsächlich auch qualifiziert zu therapieren und zu diagnostizieren. Und ganz wichtig war Dr. Riese auch nochmal zu sagen, dass wenn ihr auf der Suche seid nach Therapie, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Person wirklich psychologische Psychotherapeutin ist. Aber wie genau steht es jetzt eigentlich um den Narzissmus? Wir werden dafür nochmal eine ganz ausführliche Folge mit Dr. Riese machen, wo die uns nochmal ganz genau erklären wird, was ist jetzt eigentlich Narzissmus? Wie würde man das in der klinischen Praxis theoretisch diagnostizieren? Worauf müsste man achten? Welche von den Verhaltensweisen, die wir so im allgemeinen Sprachgebrauch als narzisstisch deklarieren, sind denn tatsächlich Narzissmus? Und wie viele Menschen sind denn wirklich Narzissten? Und woran
kann man die erkennen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zu der Folge Make Love, Fake Love.
Aber ich finde, was man halt mit Sicherheit sagen kann, ne, ist das, was wir von Antonias Ex-Freund gesehen haben, dass es einfach schreckliches Verhalten war. Ne? Egal, wie wir das jetzt labeln, ob das jetzt Narzissmus war oder nicht, es war schrecklich.
Ja, und ich muss auch, also ich stimme dir da natürlich total zu mit, wir dürfen auf gar keinen Fall Diagnosen verteilen. Und das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen das Schwierige am Narzissmus, weil es halt einerseits diese Persönlichkeitsstörung ist, für die wir klinische PsychologInnen bräuchten und eine lange Testbatterie, die durchlaufen. Und also auch klinische PsychologInnen nehmen sich ja sehr, sehr, sehr viel Zeit für so eine Diagnose. Das passiert ja auch nicht im Erstgespräch oder das dauert ja, ne? Da muss man jemanden länger im therapeutischen Kontext sehen. Andererseits ist Narzissmus ja schon auch eine Persönlichkeitsdimension, auf der wir alle irgendwo scoren. Und auch in der Forschung wird dieses Persönlichkeitsmerkmal verwendet, zum Beispiel in der Wirtschaftsforschung, um gewisse Dinge vorherzusagen. Und zum Beispiel findet man so Sachen wie Menschen, die da höher drauf scoren, dass die eher erfolgreich werden in dieser Welt. Das heißt, ich finde, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Also ich finde es gut, dass wir mehr dieser Verhaltensweisen jetzt benennen. Und auf der anderen Seite ist es eben ganz wichtig, Menschen nicht als solches zu labeln, weil dann verwechseln wir das wieder mit pathologischem Narzissmus im Sinne von einer Störung. Und dazu sind wir eigentlich alle nicht befähigt. Also auch wir beide nicht und auch eben Menschen, die das gerne im TV machen, nicht.
Franzi, weißt du, was ich mich zwischendurch manchmal frage? Man hört ja oft, dass so psychologische Begriffe und vor allem auch so Begriffe aus der klinischen Psychologie, ne, dass sie es immer mehr so in den alltäglichen Sprachgebrauch ihren Weg finden. Ne? Ich hatte oft das Gefühl, dass vielleicht das auch daran liegt, dass viele Leute sensibler dafür sind, Verhaltensweisen, die ungesund sind oder die vielleicht auch nicht so zielführend sind in Beziehungen, die andere Leute verletzen, dass man die jetzt viel mehr sieht, dass man die viel mehr benennen möchte, dass man viel mehr sich darüber im Klaren ist, das ist nicht okay, so kann man sich in einer zwischenmenschlichen Beziehung nicht verhalten. Aber dass uns vielleicht noch ein bisschen so die Worte dafür fehlen, ne? Und dass wir uns vielleicht deswegen auch oft an solchen Begriffen bedienen. Und zum Beispiel beim Narzissmus, da denke ich auch oft daran, wenn man so oft hört, dass jemand sagt, ich hatte einen narzisstischen Ex-Freund, da habe ich ganz oft ein bisschen so im Hinterkopf das Gefühl, dass wir vielleicht misogynes Verhalten als Narzissmus labeln und das gar nicht so klar benennen, was es eigentlich ist, ne? Nämlich schlechtes Verhalten gegenüber Frauen. Denn ich weiß nicht, ob der Patrick ein Narzisst war, aber ich fand ihn auf jeden Fall hochgradig misogyn.
Also feindselig gegenüber Frauen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde, so ein ganz klassisches Beispiel für das, was du da eben gesagt hast, ist ja auch das Wort Trigger. Das wird ja auch jetzt ständig verwendet und das ist total ein wichtiges Wort. Also ich weiß noch, als ich das gelernt habe, ich war ganz aufgeregt im Studium, bedeutet, dass nach einer traumatischen Erfahrung etwas ausgelöst wird, was einen an diese Erfahrung erinnert. Und da ist es eigentlich wieder das Gleiche. Auch das Wort Trauma wird ja inflationär benutzt. Gerade so, ich habe ja zum Beispiel eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Da wird das auch die ganze Zeit verwendet, das Wort. Und vieles ist dann direkt ein Körpertrauma. Und irgendwie auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen und finde das auch, wie du auch gesagt hast, schön, dass die dass da so ein bisschen einfach das generelle Interesse an psychischen Themen da ist und steigt und auch das Bewusstsein über solche Themen. Und auf der anderen Seite ist es eben ganz wichtig, auch zu unterscheiden, ab wann ist etwas denn ein Trauma? Und da sind wir halt wieder im Bereich der klinischen Psychologie eigentlich, wo es einfach viel mehr Kriterien bräuchte, um das so zu diagnostizieren und auch um sagen zu können, etwas hat mich getriggert. Und ich glaube, Menschen, die das verwenden, die sagen das dann oft, um eben auch zu zeigen, dass sie dieses Bewusstsein über psychische Themen haben. Und das finde ich ja auch irgendwie schön. Gleichzeitig kann man ganz oft, wenn das Wort Trigger fällt, auch sowas sagen wie, das hat was in mir ausgelöst. Also ich versuche in meinem Sprachgebrauch immer zu überlegen, okay, also hängt das jetzt wirklich mit einem Trauma von mir zusammen, was ich erlebt habe? Oder hat das einfach was in mir ausgelöst? Oder hat das mich wütend gemacht? Oder also was kann ich anstelle dessen sagen? Weil vieles ist einfach, das hat mich traurig gemacht, das hat mich wütend gemacht. Da war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und dass man mal so ein bisschen überlegt, kann man das Wort ersetzen?
Franzi, das finde ich eine total gute Zusammenfassung und auch total gute Vorschläge, was man stattdessen benutzen kann. Ne? Ich habe einfach das Gefühl, dass wir gerade vielleicht so ein bisschen in so einer Umschwungsphase sind, wo Leute sich viel bewusster über sich und ihre Gefühle und auch ihre psychologischen, ja, wie kann man es nennen, ihre psychologischen Zustände, ne, ihre Psyche werden.
Muster.
ihre Muster werden, viel mehr so an der inneren Arbeit auch interessiert sind und dass uns vielleicht einfach noch so ein bisschen die Worte dafür fehlen, dass wir uns deswegen an den klinischen Worten bedienen. Und ja, aber ich hoffe, dass wir vielleicht so in dem Verlauf dahin finden können, dass wir halt auch akkuratere Wörter finden, dass das nicht alles so ein bisschen so verschwimmt, ne?
Ja, weil das meiste ist ja eine Variation der Norm erstmal. Und damit kann man eben eigentlich auch ernst genommen werden oder sollte man hoffentlich zukünftig, wenn man sagt, oh, das hat mich super wütend gemacht, anstatt das hat mich getriggert.
Ich finde das einen total guten Vorschlag von dir. Mir ist auch schon öfter jetzt in den letzten Monaten aufgefallen, dass ich ganz oft sagen will, oh, XY hat mich getriggert. Und dann fällt mir immer wieder auf, okay, ich habe da kein Trauma. Das ist eine... ist etwas, was so tief in mir sitzt, aber ich würde es jetzt nicht als ein Trauma bezeichnen. Da hat mir schon so ein bisschen das Wort gefehlt, um das zu benennen. Und es hat was in mir ausgelöst. Das finde ich toll. Ich glaube, das werde ich jetzt einbauen.
Und ich denke mir auch immer, es kann ja auch Teil der inneren Arbeit sein, zu überlegen, was hat es denn wirklich in mir ausgelöst? Und dann eben das Gefühl wirklich zu benennen. Das hat mich glücklich gemacht. Ein Trigger kann ja auch glücklich sein. Das hat mich emotional gemacht. Das hat mich nostalgisch gemacht. Es gibt so viele Gefühle und alle sind toll.
Franzi, weißt du, was mich richtig wütend gemacht hat?
Erzähl mir davon.
Der Patrick, der Ex-Freund von der Antonia im Sommerhaus der Stars, das hat wirklich was in mir ausgelöst. Denn Franzi, das war so schrecklich, da zu sehen. Der hat die vor den Kameras, der hat die immer nur niedergemacht. Der hat alles an ihr kritisiert, von ihren Leistungen, diesen Spielen bis zu ihrem Äußeren. Der hat immer wieder auf die eingeredet, selbst als sie schon geweint hat, hat er immer weiter auf die eingeredet. Und ich fand es echt schrecklich, das mit anzusehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin echt froh, dass sie sich getrennt haben. Und ich glaube, beim Patrick, also das ist natürlich jetzt so meine Theorie, ist ganz weit hergeholt, aber meine Hypothese ist so ein bisschen, dass auch was der Patrick zwischendurch so erwähnt hat, ist, dass man mit ihm so sehr hart umgegangen ist. Ich glaube, der sagt ja auch, er ist auf dem Bauernhof groß geworden und deswegen heißt er ja auch Bauer Patrick, ne? Aber der ist auf dem Bauernhof groß geworden. Und ich habe jetzt nicht so viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht, muss ich gestehen. Aber wie ich mir das so vorstelle, ist, dass da schon ein bisschen so ein rauerer Umgangston ist, ne? Und dass halt mit dem Patrick sehr rau umgegangen wurde, dass an denen so ganz klare Ansprüche gestellt wurden, hart zu sein, sich durchzubeißen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass genauso wie früher mit ihm geredet wurde, er jetzt mit der Antonia spricht, ne? Und zwar, also ich fand es richtig, richtig schrecklich.
Und da muss ich sagen, also bei allem, was du da erzählst, kann ich die Antonia schon verstehen, dass die sagt, ich sag's jetzt mal so, wie wir es sagen würden, der hat eher stärkere narzisstische Charakterzüge, weil du, also was du sagst, ist ja abwertendes Verhalten, keine eigenen Fehler eingestehen können, sondern dann sagen, man ist selber die arme Wurst. Also ich verstehe es, dass sie das so empfunden hat.
Und Franzi, der Höhepunkt, der war für mich eigentlich, als sie ihr gesagt hat, dass sie ohne ihn keine Fernsehkarriere mehr haben wird im Sommerhaus. Und ich finde, das überschreitet so eine ganz klare Grenze. Für mich impliziert das eine klare Drohung. Und dass man halt versucht, so die andere Person unter Druck zu setzen, dass sie einen nicht verlässt und halt die andere Person so an sich zu binden, ne?
Krass, ey. Das finde ich ganz schlimm.
Ja. Und Franzi, auch deswegen, ich habe das bei Instagram bestimmt schon 5-mal geschrieben, aber deswegen werde ich halt auch einfach nicht müde zu sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, halt zu sehen, dass die Antonia jetzt hier die Protagonistin ist und dass ihr Ex-Freund zuletzt beim Promi-Büßen war, wo der in so einer ollen Garage in der Kälte gesessen hat. Das war für mich einfach klarer Fall von Karma.
Ja, finde ich richtig gut. Promi-Büßen kenne ich nicht, aber ich finde, das klingt nach dem richtigen Format für den Patrick.
Allerdings, ich glaube, der hat da gar nichts verstanden. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich fand es auch total gut, dass das Verhalten von Antonias Ex-Freund ihr gegenüber, dass das so klar benannt wird in der Show, ne? Oder klar benannt wird jetzt nicht, wir finden es ja ein bisschen ein schwieriges Label, aber dass klar benannt wird, dass es nicht okay war. Denn ich glaube, dass halt viele Frauen dieses Verhalten von Bauer Patrick kennen, ne? Dass viele Frauen schon mal von Männern so behandelt wurden. Und ich finde es ganz toll, dass die Antonia und auch die Moderatorin ja jetzt ganz klar sagen, dass es gar nicht geht, dass es kein okayes Verhalten ist. Weil wir bemängeln ja total oft, dass in so Shows Verhalten nicht richtig eingeordnet wird und dass, wenn man etwas immer wieder sieht, dass einem das dann ja normal vorkommt. Und ja, deswegen fand ich es halt richtig gut, dass das da klar ausgesprochen wird, dass das nicht okay ist, dass es nicht normal ist und dass vielleicht dann auch hoffentlich, dass Frauen, junge Frauen, vielleicht auch ältere Frauen, die das sehen und deren Partner sie auch so behandelt, wie der Bauer Patrick die Antonia behandelt hat, vielleicht, dass es bei denen vielleicht auch so einen kleinen Stein ins Rollen bringt und dass denen auch nochmal klar wird, das ist nicht in Ordnung. Das findet niemand in Ordnung.
Ja, das finde ich auch richtig gut. Und die Antonia, die möchte da ja auch ihre Muster wirklich durchbrechen. Das sagt die ja auch. Und das finde ich total toll. Das versuche ich nämlich auch ständig. Und ich habe großen Respekt davor, wenn man das probiert. Es ist halt leider nur wirklich, wirklich schwierig. Aber ich hoffe, dass sie das schafft. Ich finde ihre Strategie, die sie da sich vornimmt, nämlich sie sagt, dass sie versucht, nicht so mit dem Kopf, sondern nur mit dem Herzen die Leute anzuschauen. Das weiß ich aber nicht so ganz, ob das so gut ist, weil ich glaube, gerade wenn man eine Vergangenheit hat mit Menschen, die die eigene Perspektive nicht so gut sehen können, das scheint sie ja eindeutig zu haben, dann ist es schwierig, wenn man nur auf die Bauchgefühle hört oder das, was einem vielleicht so anzieht, sage ich mal, so die erste Anziehung, einfach weil es schon eindeutige Indikatoren dafür gibt, dass jemand die eigene Perspektive nicht sehen kann, aber das muss man, darauf muss man ein bisschen geschult sein, meiner Meinung nach, und da wirklich auch hart sein und so ein bisschen, um seine eigenen Muster zu durchbrechen, genau darauf achten. Gibt es Widersprüche in dem, was der sagt? Ist der in der Lage, eben meine Perspektive zu sehen? Und das ist eben, das geht so ein bisschen über reine Anziehung hinaus. Damit möchte ich aber nicht sagen, Dina, dass unser Bauchgefühl uns fehlleiten würde oder so. Ich glaube, das ist schon gut, das Bauchgefühl. Ich glaube, wir müssen das nur einfach gut schulen und immer gucken, jetzt so eine, zum Beispiel so eine Erregung im Bauch, was bedeutet die denn? Bedeutet die, dass der ein Guter für mich ist? Bedeutet die, dass ich vielleicht Angst habe?
Das fand sie, wenn ich in so einer Show wäre, wo man von Lügnern umgeben ist, dann würde ich mich tatsächlich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, sondern ich würde mich eher so akribisch darauf vorbereiten und mir die Literatur durchlesen, um dann ganz professionell Lügner zu enttarnen.
Ja, meine ich auch.
Und Franzi, da habe ich mich gefragt, ganz viele Leute bei Psychologie denken ja immer direkt, dass PsychologInnen, dass sie Gedanken lesen können und dass sie auch sofort entdecken, wenn man lügt. Und da habe ich mich gefragt, ob du mal Lie to Me gesehen hast.
Das habe ich. Dina, ich war besessen von Lie to Me. Das war diese Serie. Ich weiß noch, ich habe das in meinem Auslandssemester geguckt. Und ich konnte gar nicht mit den anderen Studierenden abhängen, weil ich die ganze Zeit diese Serie gucken musste. Und ich dachte, das ist meine Zukunft. Ich werde die LügnerInnen alle enttarnen. Und ich habe dann auch so Stellen gegoogelt, wie ich als Kriminalpsychologin Profilerin werden kann. Ist tatsächlich gar nicht so leicht und es war auch alles dann so ein bisschen ernüchternd, aber weißt du, dass ich mir sogar von meiner Schwester dann zum Geburtstag so ein Programm hab schenken lassen, an dem ich geübt habe, wie man Mikroexpressionen, also so ganz kurze Gesichtsausdrücke, die Menschen macht, erkennen kann, weil es da ja diese Theorie gibt, dass immer wenn ein Gesichtsausdruck, der gemacht wird, im Widerspruch zu dem steht, was Menschen sagen, dass es dann eine Lüge ist. Und dann habe ich das trainiert, wie eine Bekloppte. Und ich bin auch echt gut geworden.
Aber Franzi, so toll das ja immer klingt, ne? In der Show bei Lie to Me und auch in diesen Seminaren, es gibt ja gar nicht die Indikatoren, die klar zeigen, dass jemand lügt. Es gibt ja auch nicht die eine Person, die jede Lüge aufdecken kann, so gerne wir das ja alle wären. Und es gibt ja auf YouTube tausende von diesen Videos, ne, die einem erklären wollen, wie man jetzt absolut tausendprozentig Lügen aufdecken kann, woran man das erkennt, auf jeden Fall, dass jemand lügt. Aber da muss man halt echt sagen, das ist einfach völliger Unsinn, ne? Und wenn es halt doch so eine Person gibt, die das kann, dann arbeitet die wahrscheinlich irgendwo beim Geheimdienst, verdient Millionen und hat nicht Zeit, um irgendwelche YouTube-Videos zu drehen. Und tatsächlich, was ich auch total spannend finde, bei diesen Profilern, das wird ja auch, gibt's ja ganz viele Fernsehshows zu, ne? Aber tatsächlich gibt's da auch Forschung zu, die zeigt, dass sogenannte Profiler gar nicht viel besser darin sind, zu erkennen, wer tatsächlich jetzt der Täter war oder was das Profil eines Täters oder einer Täterin sein könnte, als so der Durchschnittsperson. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Profiler, das ist ja kein geschützter Begriff, wir könnten uns jetzt auch einfach Profilerinnen nennen.
So, ich definitiv.
Franzi, definitiv. Wir könnten unser eigenes Profiling-Büro aufmachen. Und was man dazu ja auch sagen muss, ne, dass es da ja auch ganz viel um Chance geht. Ne? Also wenn du jetzt sagst, der Täter oder die Täterin war ein weißer, mittelalter Mann, dann hast du schon allein von der statistischen Chance, liegst du wahrscheinlich schon richtig. Dafür musst du kein Profiler sein. Dafür musst du auch nicht so viel Geld kriegen. Kriegen die ja ganz oft. Und ja, ist leider nicht ganz so glamourös, wie man denkt.
Nee, leider nicht, weil diese ganzen Ansätze einfach nicht gut bestätigt werden durch die Forschung. Und ich habe auch mal wieder an so Lügendetektoren gedacht. Kennst du noch das MTV-Format Exposed, Dina?
Nee, das kenne ich nicht.
Oh mein Gott, da hätte man es auch bei mir schon wissen müssen. Ich habe dieses Format geliebt. Da saßen immer Paare, also die haben sich erst gedatet, die waren noch keine Paare. Aber die haben dann immer so Sachen erzählt und die Person, die bei der Show bewusst mitgemacht hat, hat dann immer Fragen gestellt und die andere Person wurde dann so exposed. Und dann haben die gesagt, you've been exposed by a lie detection software. Es war so geil. Und dann haben die anscheinend von der Stimme und die waren irgendwie auch so angeschlossen an so lie detection softwares halt herausgefunden, wann auf diesem Date die Menschen halt gelogen haben. Und das ist ja super krass. Und das gab's ja auch bei Barbara Salisch und so wurde das ja manchmal angewendet im TV. Und ich habe mich ja da war ich noch jünger, habe ich mich immer gefragt, wieso machen die das denn nicht im Gerichtssaal? Aber das ist ja genau das Gleiche. Es ist halt einfach nicht wissenschaftlich belegbar, weil was solche Lügendetektoren ja messen, ist eine physische Stressreaktion. Also sowas wie den Blutdruck, Puls, Atmung, Schweiß. Und jemand, der da angeschlossen wird und befragt wird, die Person kann natürlich eine Reaktion auf diese Fragen haben, die aber nicht dann die Evidenz dafür ist, dass das eine Lüge ist. Also stellen wir uns mal vor, da sitzt ein Mann und der wird befragt, hast du deine Frau betrogen? Und dann hat er einen Schweißausbruch, was für Stress steht. Oder der Blutdruck verändert sich oder der Puls geht hoch. Dann kann das natürlich ein Indikator dafür sein, dass der seine Frau wirklich betrogen hat, wenn der dann sagt, nein, das war ich nicht, weil Stress. Und die Idee dahinter ist ja immer, weil der Stress hochgeht, lügen die. Aber de facto kann es auch sein, dass eine Frau den gestern geschlagen hat und der deswegen eine Stressreaktion hat, wenn er an seine Frau denkt. Und deswegen können wir das halt leider niemals wissen. Und das ist genau das Gleiche mit all diesen Methoden, dass Menschen einfach viel zu komplex dafür sind, als dass man das so genau sagen kann und deswegen ist das eine Lüge.
Völlig. Und was man auch nochmal dazu sagen muss, ne, ist, es gibt natürlich auch Forschung dazu, die sich anguckt, was sind so die häufigsten Indikatoren, dass jemand lügt, woran können wir es vielleicht erkennen. Aber was wir da auch immer im Hinterkopf halten müssen, ne, ist, wenn irgendeine Studie einen Indikator findet, dann bedeutet das, dass auf die Gesamtheit gesehen es wahrscheinlicher ist, dass eine Person, die diesen Indikator zeigt, wahrscheinlicher lügt als eine Person, die diesen Indikator nicht zeigt. Also jetzt mal als Beispiel. Es gibt ja immer so diese, was gesagt wird, dass Menschen, die einem beim Reden nicht in die Augen schauen, dass die wahrscheinlicher lügen als die Leute, die einem nicht in die Augen schauen. Ich glaube, das ist halt schon oft, was man so in der Küchenpsychologie hört, ne? Und das will ich auf jeden Fall auch gerne nochmal recherchieren in den nächsten Wochen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, die Wissenschaft hätte das tatsächlich sowas gefunden. Dann bedeutet das nicht, dass wenn eine Person das macht, dass das der Beweis dafür ist, dass die Person lügt. Denn halt auch wenn die Wissenschaft das anhand einer Gruppe von Menschen findet, kann es bei so einer individuellen Person 1 Million Gründe haben, warum die Person dir jetzt nicht in die Augen sieht. Und das ist ja auch, was du gerade gesagt hast. Vielleicht findet man, dass auf die Gesamtgesellschaft gesehen Personen, die einem nicht in die Augen gucken, wahrscheinlicher lügen als die, die einem in die Augen gucken. Aber jetzt bei dieser individuellen Person vor dir kannst du es einfach nicht wissen.
Ganz genau. Weil einfach das immer zu viele Gründe haben kann, warum die Person dir nicht in die Augen guckt. Es gibt Menschen mit sozialen Angststörungen, denen das zum Beispiel schwerfällt. Kann man ja nicht sagen, dass sie die ganze Zeit lügen.
Und man hört ja immer so oft von diesen sogenannten Körpersprachenexperten oder Menschen, die halt behaupten, die wüssten genau, woran man Lügen enttarnt. Aber es ist halt, muss man nochmal sagen, völlig unseriöser Unsinn. Es gibt nur eine einzige Person, da würde ich mich nie trauen, die anzulügen. Weil ich würde denken, dass sie es sofort durchschauen würde.
Wer ist das?
Willst du mal raten?
Ich habe ja gehofft, nach meinem Training wäre ich's. Aber ich glaube, ich bin's nicht. Ich habe so ein hartes Training durchlaufen. Aber leider war das unwissenschaftlich. Das heißt, ich bin's nicht. Ist es denn... Nee, dein Mann ist es auch nicht. Dann lass mich mal überlegen, wer es sonst sein kann.
Also jetzt, nachdem ich weiß, dass du so ein hartes Training durchlaufen hast, dann würde ich mir das auch nochmal bei dir zweimal überlegen. Aber an wen ich tatsächlich davor schon gedacht habe, das war wirklich tatsächlich Dr. Rita.
War das, glaube ich.
Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die beobachtet ja so gut, ne? Die beobachtet alles um sich herum. Die sieht alles in der Umgebung, die zieht irgendwie alles in sich hinein und beobachtet jedes kleinste Detail. Ich glaube, die muss auch einfach echt immer müde sein am Ende des Tages, ne? Und dann aber durch diese ganzen Details zieht die immer wirklich krasse Schlüsse. Und ich glaube, die wüsste tatsächlich auch direkt, wer hier vergeben ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch eine super wichtige Qualität von PsychotherapeutInnen, dass die wirklich, also das soll natürlich jetzt keine Angst machen, in eine Therapie zu gehen, aber die sehen halt schon viel. Also meine Freundin, die Psychotherapeutin ist, das ist schon auch krass. Also manchmal treffe ich die und denke, Mann, kann ich bitte nicht so gesehen werden jetzt gerade? Können wir Netflix gucken? Wir gucken dann auch Netflix. Aber es ist schon, die sehen schon wirklich viel.
Total. Und dabei sind die wahrscheinlich aber die Letzten, die behaupten würden von sich selber, dass die Lügner enttarnen können. Ne? Die sind ja mit sich immer so hyperkritisch.
Das war.
Aber Franzi, wir haben jetzt für so eine schlechte Stimmung gesorgt, haben gesagt, Lügner kann man nicht enttarnen, das geht ja alles gar nicht. Aber es gibt natürlich ja tatsächlich, wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt natürlich schon, dass die Forschung sich ein paar Sachen überlegt hat, dass darum geforscht wird. Es gibt natürlich schon ein paar Indikatoren, wo man sagen würde, okay, wenn wir das an der Person sehen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie lügt, als wenn wir diesen Indikatoren nicht gesehen hätte. Und Franzi, da habe ich mich gefragt, ist dir da noch was im Gedächtnis geblieben? Vielleicht auch von deinem wilden Seminar, wo man sagen kann, obwohl es vielleicht ein unseriöses Seminar war, haben die vielleicht ein paar lustige Sachen erzählt. Erzähl uns doch mal.
Total gerne. Also, was ich da gelernt habe, ist ja, Mikroexpressionen zu erkennen. Das sind sehr kurze Gesichtsausdrücke, die die Basisemotionen zeigen. Also, erstmal vielleicht, was sind Basisemotionen? Da gibt es diesen ganz berühmten Forscher, auf dem auch diese Lie to Me-Serie beruht. Und der heißt Ekman. Und der hat sich vor vielen Jahren schon die Mühe gemacht und hat versucht zu beschreiben, was die Basisemotionen unserer menschlichen Bevölkerung sind. Der hat das wirklich so ganz fundamental beschreiben wollen. Also er ist durch die Welt gereist und hat verschiedene Völker beobachtet. Er hat Babys beobachtet. Und es ging wirklich darum, was sind die Emotionen, die jede Person auf dieser Welt inhärent hat durch die Geburt, dadurch, dass diese Emotionen evolutionär zum Beispiel irgendeinen Vorteil bringen. Was darauf folgte, dass Ekman diese Emotionen beschrieben hat, war ein großer Diskurs in der Forschung, ob das denn jetzt wirklich die Basisemotionen sind. Und da muss man ja nochmal sagen, Forschung ist doch einfach geil, Dina. Weil da gab es dann so viel, nein, ich habe die Basisemotionen, nein, ich habe die, dass ich mir wieder denke, es ist doch das geilste System, was es gibt, Forschung, weil das ist ja so ein selbstreinigender Prozess alles, dass diese ganzen Verschwörungsgläubigen und Forschungsgegner einfach in ihrem einen Punkt überhaupt nicht recht haben können, nämlich dass sich Forschende verschwören und irgendwas entscheiden über die Welt. Das ist halt so ein Bullshit, weil Forschende, die pissen sich ja die ganze Zeit gegenseitig an den Karren, ne? Das kann man ja schon so sagen.
Auf Konferenzen?
Dina, auf Konferenzen, ich hab's ja jetzt wieder erlebt. Es ist ja ständig, ich bin die schlauste Person hier im Raum. Da ist es ja wirklich wichtig.
Oder auch vor allem, wenn Leute sich dann melden und sagen, ich habe dann eine Frage und dann haben sie aber nur einen Mini-Vortrag, den sie als Frage getarnt haben, ne? Und eigentlich haben sie gar keine Frage. Sie wollen dir jetzt nur vor deinen ganzen KollegInnen und FreundInnen erzählen, warum alles, was du gerade in den letzten 4 Jahren gemacht hast, völliger Unsinn ist.
Absolut. Und das kann so ernüchternd sein. Deswegen weinen ja auch immer so viele Forschenden. Also zumindest die das zulassen. Also es ist ein hartes Pflaster. Und es ist halt echt nicht so, dass man die Forschung deshalb die ganze Zeit so krass anzweifeln kann oder den Menschen böse Motive unterstellen kann oder irgendwie sagen, die haben sich irgendwie verschworen gegen einen. Es ist halt nicht so, als ob wir alle happy friends sind und uns irgendwelche Sachen zusammen überlegen, sondern wir wollen halt alle die Schlausten im Raum sein. Und das alleine führt schon dazu, dass jede Idee einfach 100 Mal hinterfragt wird. Aber das war ein kurzer Schwenker, über den ich mich einfach in dieser Recherche wieder gefreut habe. Also, Basisemotionen sind solche, die klar abgrenzbar sind. Darüber sind sich alle einig. Und die einen festen Satz an neuronalen und körperlichen Komponenten haben. Das heißt, sie haben irgendeine motivationale Komponente, die evolutionär Sinn macht. Psychologisch kann man die auch als primitiv beschreiben. Also es sind eher Hirnstrukturen beteiligt, die so ganz fundamental und basal sind und nicht so die höheren Hirnstrukturen, die eher so reflektieren und sowas. Die können auch mit beteiligt sein, aber es geht eben eher um diese basalen Sachen.
Franzi, das ist sehr abstrakt.
Dina, du hast doch recht, das tut mir leid. Also, genau, Tacheles. Es geht um, da sind sich alle Forschenden einig, es geht um Freude, es geht um Traurigkeit, es geht um Angst, Wut und Ekel. Das sind eigentlich die Emotionen, auf die sich die Forschung geeinigt hat, dass das die Basisemotionen sind. Dann gibt's aber noch andere Forschende, die sowas sagen wie Verachtung, Lust, Liebe, Sorge, Erleichterung oder Überraschung zählen dazu.
Und was hat das jetzt mit dem Lügen zu tun?
Yes, danke Dina. Also, das hat mit dem Lügen zu tun, dass all diese Basisemotionen spezifische Gesichtsausdrücke haben. Also sowas wie, wenn man Freude hat, dann weiß man ja, ne? Gehen die Lippen nach oben, also man lächelt. Aber auch zum Beispiel die Augen, die sind so unter Spannung und verkleinern sich ein bisschen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Indikator für echte Freude. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, Menschen, die Freude faken, die machen diese Mundbewegungen, aber die Augen lachen nicht mit. Und die Grundidee von diesem Seminar war halt immer, dass immer, wenn es einen Widerspruch gibt aus diesen Gesichtszügen und dem, was ein Mensch sagt, dann ist es eine Lüge. Und diese Gesichtsausdrücke, die können eben auch innerhalb von Millisekunden nur über das Gesicht huschen. Und das ist die ganze Idee dahinter. Dass das eben, weil die so basal sind, wir das nicht kontrollieren können. Dass wir das manchmal ganz kurz machen. Und wenn man ganz genau beobachtet und die ganz kurz sieht, dann ist das, kann das eben ein Indikator sein, dass man was entlarvt, was andere nicht sehen. Das fand ich halt ganz toll. Eben immer dann, wenn sowas so ganz kurz passiert, aber das ist ein Widerspruch zu dem Gesagten. Zum Beispiel, jemand sagt sowas wie, oh, ich freue mich total auf die Hochzeit von den zwei Menschen, aber dann kommt die Mikroexpression Ekel und das, die Ekel ist so ein bisschen so, dass sich das Gesicht eher, dass das Gesicht eher asymmetrisch wird. Die eine Lippe geht zum Beispiel so ein bisschen hoch, so sieht Ekel aus, kann man auch mal googeln. Total spannend. Und nehmen wir mal an, jemand sagt eben, ich freue mich auf die Hochzeit, aber dann kommt so ein bisschen Ekel. Dann ist das eher so ein Zeichen von Missgunst und das ist eben ein Widerspruch zu dem Gesagten. Selbst für, wenn es nur für eine Millisekunde ist und dann weiß man, die Person lügt.
Also so sehr wir dein Seminar gebasht haben, das klingt ja schon eigentlich ganz spannend, ne?
Und auch plausibel. Also ich finde das schon logisch.
Total, aber ich glaube, was wir auch gerade schon gesagt haben, ist wahrscheinlich da ganz wichtig, ne? Dass es schon ja Sinn macht, vielleicht auf diese Mikroexpressionen von Menschen zu gucken, okay, was geht in deren Gesicht ab? Was haben die jetzt für ein, was haben die für einen Gesichtsausdruck? Welche Basisemotionen sehen wir da? Und dass, wenn das, was die sagen und deren Basisemotionen, wenn das nicht zusammenpasst, dass wir uns dann vielleicht schon fragen, okay, woran kann das liegen? Dass wir gleichzeitig ja aber dann nicht vergessen dürfen, dass es nicht automatisch heißt, dass die lügen. Denn wenn ich jetzt an dein Beispiel denke, wenn jemand sagt, er freut sich auf die Hochzeit und dann aber Ekel im Gesicht wir erkennen, heißt das ja nicht, dass er sich nicht auf die Hochzeit freut.
Es kann halt alles heißen, Dina. Es kann halt heißen, dass dieser Person, wenn sie an die zwei Menschen denkt, die da jetzt heiraten, einfach noch schlechte Gefühle hat, weil, weiß ich nicht, sie gestern mit der Person gesoffen hat und der Kater noch nachwirkt. Es kann halt literally alles heißen und das genau ist das Problem. Wir können darauf achten und ich glaube, es ist auch total spannend, darauf zu achten, was Menschen für Gesichtszüge machen. Es kann uns Informationen liefern, aber es kann nie ein eindeutiger Indikator sein.
Franzi, das mit den Basisemotionen, ich finde das schon mal einen total guten ersten Einblick in die psychologische Forschung und auch so in so Ideen, psychologische Theorien, wie könnte man denn vielleicht Lügner enttarnen? Und ich würde sagen, dass wir Make Love, Fake Love schon auch als Anlass nehmen, dass wir vielleicht das nächste Mal, wenn wir darüber sprechen, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei andere Theorien mitbringen, wo es auch noch darum geht, LügnerInnen zu enttarnen.
Das machen wir unbedingt und ich glaube auch, die Basis, die werden uns immer wieder begegnen hier in dem Podcast. Aber Dina, was würdest du denn jetzt machen, wenn du nicht die Zeit hättest, dich akribisch jetzt vorzubereiten, um die Lügner zu enttarnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich das beim Schauen tatsächlich auch gefragt, ne? Und ich glaube, ich würde mich da auch wieder so küchenpsychologischen Sachen bedienen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich akkurat ist. Vielleicht kannst du auch mal sagen, ob die da in diesem Seminar noch was zu gesagt haben. Aber tatsächlich, ich glaube, was ich machen würde, meine Strategie wäre, wären vor allem drei Sachen. Nämlich erstens, ich würde die Kandidaten immer wieder das Gleiche fragen und dann gucken, ob sich die Geschichte ändert. Denn ich glaube, das Lügen ist ja schon anstrengend, ne? Vor allem, wenn du so eine Geschichte hast und dir die Details merken musst und so, ne? Und dann dabei zu bleiben. Ich glaube, deswegen würde ich einfach immer wieder fragen und gucken, ob sich das dann ändert. Man hört ja auch oft, dass gesagt wird, okay, wenn man Leute fragt, eine Geschichte rückwärts zu erzählen, und wenn die es dann nicht mehr richtig hinkriegen, dass das auch ein Indikator dafür sein kann, dass die lügen, weiß ich nicht, inwie wissenschaftlich das ist. Das ist auch sowas, was ich irgendwo mal aufgeschnappt hat. Aber wenn ich jetzt ganz unvorbereitet da reingehen müsste, würde ich das wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Dann würde ich, glaube ich, halt auch so falsche Fakten wiederholen und mal gucken, ob denen das halt ausfällt. Ne? Also zum Beispiel, wenn die mir gesagt haben, die sind seit einem Jahr Single, würde ich vielleicht zwischendurch sagen, ah ja, du hast ja gesagt, du bist ja seit 2 Jahren Single. und dann mal gucken, wie die darauf reagieren. Ob die ganz klar sagen, nee, nee, 2 Jahre oder ob die kurz innehalten und das so in deren Kopf rattert, weil die sich nicht mehr sicher sind, was sie mir für eine Lüge erzählt haben. Und ich würde das als drittes, würde ich glaube ich ganz viel nach Details fragen. Ne? Also so Sachen wie, was hattest du beim ersten Date an? Wo hast du dich getrennt? An welchem Ort? Weil ich halt mir denken würde, dass wenn Leute sich so eine Geschichte zurechtgelegt haben, dass sie solche Details, dass sie sich das nicht vorher überlegt haben, ne? Und dass sie dann vielleicht ins Stocken kommen und dass ich so vielleicht daran kommen könnte. Und ich glaube, das bringt mich auch direkt zu dem, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, was würde ich machen, um gut zu lügen? Ich glaube, um diese ganzen Sachen, um denen entgegenzuwirken, würde ich wahrscheinlich versuchen, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben. Oder?
Da gehe ich total mit. Also vor allen Dingen auch bei dem, was du über Widersprüche gesagt hast. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Strategie, um LügnerInnen zu enttarnen. Das ist halt nur was Zeit braucht. Man muss immer wieder mit denen interagieren und immer wieder gucken, wie widersprüchlich ist das zu dem, was sie schon mal vorher gesagt haben und das so sich anschauen. Und ich glaube, dann ist es schon so, dass, ich meine, es ist ja dann schwer abrufbar, wenn es halt keine echte Erinnerung ist, ne? So sehr die das vielleicht auch probieren.
Vielleicht wäre es auch ganz schlau, wenn man jetzt als vergebene Person da reingeht, wenn man dann einfach mit seinem Partner oder Partnerin einfach mal die Trennung nachspielt.
Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
Franzi, das wären auf jeden Fall so die Sachen, die ich mir überlegt hatte. Ich bin mal ganz gespannt, was die Antonia sich überlegt hat. Denn die hat sich ja wahrscheinlich schon auch was überlegt, ne? Die hat ja bestimmt auch schon mal gegoogelt. Und ich bin gespannt, was die so für Strategien hat.
Ich bin sehr gespannt.
Aber was ich mich auch gefragt habe, ne, wir haben ja noch gar nicht über die Kandidaten gesprochen. Und ich finde, wir erfahren in der ersten Folge ja auch jetzt noch nicht so viel so richtig über die, ne? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht können wir über alle mal so einen kurzen ersten Eindruck geben.
Okay, Dina, wir machen immer so, ich sag die Namen und du sagst, was du denkst.
Okay.
Der Xander.
Dem mag ich irgendwie, dem traue ich aber nicht.
Julian.
Gefällt mir.
Manuel.
Finde ich sehr unscheinbar. Wirkt irgendwie so unsicher. Und deswegen hatte ich da direkt das Gefühl, dass er vielleicht lügt. Aber auch hier, man weiß es nicht. Ist er unsicher, weil er ein unsicherer Typ ist oder weil er ein Lügner ist?
Das können wir nicht wissen, ne?
Nee.
Nico.
Da muss ich sagen, der Trailer hat ihn für mich irgendwie unsympathisch gemacht und ich hoffe einfach, dass sie da nur seine Tiefpunkte zusammengeschnitten haben und dass es innerhalb der Folgen besser wird.
Dennis.
Da habe ich schon viel gelesen und gehört, dass die Leute sagen, dass er wäre wie der Gigi und ich bin kein Fan von Gigi und deswegen brauche ich auch absolut keine zweite Version. Einer ist mir schon zu viel.
Definitiv, also den Eindruck teile ich. Marcel.
Der gibt mir ganz komische Vibes.
Kannst du sagen, warum?
Nee.
Okan.
Und den finde ich ganz witzig. Aber tatsächlich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wer vergeben ist oder nicht. Da habe ich mich gefragt, hast du da irgendwie eine Idee? Kannst du das einschätzen? Hättest du so ein erstes Bauchgefühl?
Ich kann das nicht gut einschätzen. Bei dem Okan dachte ich tatsächlich, dass der vergeben ist irgendwie. Weiß ich nicht warum. Ich glaube einfach, weil ich den ja witzig fand und dachte, es ist kein schlechter Catch. Aber nee, ich kann das nicht gut einschätzen. Wirklich nicht. Und das ist ja auch am Anfang, wird das so plakativ dargestellt. Dann schmeißt die ja den einen da mit Eheringen in den Pool. Ich wünschte, die würden einfach mal Eheringe tragen oder sowas Dummes machen. Aber so, bisher sind die ja noch nicht so.
Das fand ich auch ein bisschen einen wilden Einspieler da direkt am Anfang, ne? Mit dem, wo die wahrscheinlich irgendein Redakteur da in den Pool geworfen hat. Aber ja, ich würde sagen, fand ich irgendwie schwierig, die Männer so einzuschätzen, weil wir ja echt nicht so viel von denen bis jetzt gesehen haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die alle ja so richtig ins kalte Wasser geworfen wurden, ne? Und viele von denen auch noch so ein bisschen awkward da rumgelaufen sind und sich noch nicht so richtig eingefunden hatten, ne? Deswegen fand ich es auch schwierig einzuschätzen, wer vergeben ist oder nicht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, sind die jetzt so weird, weil die vergeben sind und Lügner sind? Oder weil es einfach eine total neue, komische Situation ist, da ist man auf einmal in so einer Villa mit einer Frau und irgendwelchen Typen, die man nicht kennt, wäre wahrscheinlich jeder ein bisschen weird, oder?
Definitiv. Also ich finde, gerade in so einem Kontext ist es nochmal was ganz anderes mit dem Lügen einschätzen. Da sind ja alle aufgeregt.
Total, ja. Also ich bin richtig gespannt, wie das weitergeht, ob uns noch in den nächsten Folgen, ob das da direkt klarer wird, wer jetzt vergeben ist oder nicht. Ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, ob ihr direkt ein Gespür hattet, wer vergeben ist oder nicht. Und es zählt natürlich nicht, wenn ihr schon auf Instagram, auf den Instagram-Seiten von den Leuten so entdeckt habt, wer da vergeben sein könnte oder nicht. Was ich gehört habe, waren die alle nicht ganz besonders vorsichtig dabei, ihren Beziehungsstatus zu verbergen. Ich habe mir das aber tatsächlich gar nicht angeguckt, weil ich lieber selber gucken möchte, wie gut kann ich Lügner enttarnen. Ich glaube nicht ganz so gut, aber es wird sich ja dann zeigen.
Finde ich aber cool, wie so eine eigene Challenge mit sich selbst.
Franz, ich glaube, mein größtes Learning von heute ist eigentlich, dass ich dich auf keinen Fall mehr anlügen sollte. Also ich glaube, ich habe dich auch noch nie angelogen. Man weiß es natürlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, Dina.
Man sagt ja, dass Leute viel öfter lügen, als sie glauben, ne? Da haben wir noch bei Are You the One auch schon drüber gesprochen, dass Menschen dauernd lügen, ne?
Ja, und da hattest du doch auch dieses Superpaper, dass Menschen noch schlechter darin sind, das bei ihren Beziehungspersonen herauszufinden, ob die lügen, als bei anderen Menschen. Und ich glaube, das stimmt.
Ja, allerdings. Aber ja, ich glaube, ich werde mir jetzt bei dir, werde ich noch vorsichtiger sein.
Liebe ich sehe all deine Mikroexpressionen, Dina, selbst durch Zoom.
Oh Gott, wie spannend. Aber Franz, ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Wir haben tatsächlich gar nicht so viel über die Antonia und ihre Kandidaten gesprochen, ne, sondern vielmehr übers Lügen. Aber die haben ja auch noch nicht so viel Stoff geliefert. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen und über Antonia und die Männer zu sprechen, sind wir ja alle schon ein bisschen weiter. Wissen wir auf jeden Fall schon um einiges mehr. Und ich bin ganz gespannt, was da passiert.
Ich auch. Dann haben wir auf jeden Fall alle schon einen besseren Eindruck auch von denen.
Sag mir noch mal ganz kurz zum Ende. Glaubst du, die Antonia ist eine gute Wahl?
Ich glaube, die ist eine hervorragende Wahl.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, die lässt sich da auch einfach so richtig reinfallen, ne? Das finde ich super.
Und die hat ja auch wirklich Bock, die große Liebe zu treffen. Das sagt sie ja auch, dass sie wirklich das Gefühl hat, sie möchte in den nächsten Jahren Familiengründung, alles, Big Love. Sie hat Bock auf die große Liebe und ich finde das eine gute Voraussetzung.
Ich auch und ich freue mich auch darauf.
Ich mich auch. Ich glaube, die wird da jemanden finden.
Ob sie da jemanden finden wird, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber die ist ja auch noch ganz jung, ne? Die wird auf jeden Fall irgendwann jemanden finden. Da fällt mir noch eine Sache ein. Franzi, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir reiten ja immer auf so großen Altersunterschieden rum, ne? Und was uns nämlich auch aufgefallen ist, als wir die Daten hier analysiert haben von Antonia und den Männern, ist, dass da direkt aufgefallen ist, dass die alle viel, viel älter als sie sind. Das finde ich auch irgendwie nicht so glücklich gewählt, weil Antonia ist ja, glaube ich, 23, ne?
Mhm.
Und es ist niemand jünger als sie. Ich glaube, Xander ist ja sogar noch der Jüngste mit, ich glaube, der ist 2 Jahre älter.
Ja, aber im Schnitt sind die ja auf jeden Fall 27 oder so, hat unsere Analyse doch gezeigt.
Ja, das finde ich schon ein bisschen, ist jetzt nicht alt, ne, aber.
Ja, ich finde einfach nur, dass der Altersunterschied, der macht's. Also wenn sie auch 27 wäre, wäre das ja super. Aber dass die Männer so viel älter auswählen als die Kandidatin, finde ich uncool.
Finde ich nicht so optimal gewählt. Aber mal sehen, wie das weitergeht.
Wir hören uns ganz bald wieder, Dina.
Franzi, wir hören uns das nächste Mal, wenn wir über The 50 reden. Und ich glaube, in unserer nächsten Folge werden wir direkt über 4 Folgen gleichzeitig sprechen.
Das wird krass.
Das wird krass. Wir müssen mal gucken, ob das eine Folge wird, ob wir daraus 2 machen. Wer weiß
das. Wir schauen das mal. Das wird viel Stoff bieten.
Allerdings, ich bin wirklich, wirklich excited. Damit beenden wir jetzt die Folge für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.